Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergova. Für die folgenden Minuten haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die selige Gemeinde wurde vor 75 Jahren von den sudetendeutschen Sozialdemokraten gegründet. Die Geburtenrate in Tschechien ist im vergangenen Jahr auf ein historisches Tief gesunken. Bleiben Sie dran, wir fangen mit einer neuen Folge der Sendereihe Schauplatz. Ein Dreivierteljahrhundert schon gibt es die selige Gemeinde. Selbst wenn ihr Name ein bisschen wie eine kirchliche Vereinigung klingt, handelt es sich um einen Zusammenschluss auf politischer Basis. In diesem vereinigten sich die sudetendeutschen Sozialdemokraten in der Bundesrepublik Deutschland. Heute ist die selige Gemeinde vor allem in den tschechisch-deutschen Beziehungen aktiv und anerkannt. Mehr nun von Till Janse zu 75 Jahren dieser Institution.
Schauplatz.
Ende August traf sich die selige Gemeinde in Prag, um auch dort an ihren 75. Geburtstag zu erinnern. Schließlich hat sie sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf die Fahnen geschrieben. Und ihr gehören sowohl Mitglieder in Deutschland als auch in Tschechien an. 1951 wurde die selige Gemeinde ins Leben gerufen, und zwar als Gesinnungsgemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten. Ihre Partei, die Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik, hatte sich im Februar 1939 aufgelöst. Denn nach der Einverleibung der Sudetengebiete durch Hitlerdeutschland im Oktober des Vorjahres wurden die Sozialdemokraten verfolgt. Der Journalist Ulrich Miksch sitzt im Vorstand der Seliger Gemeinde und hat sich intensiv mit ihrer Geschichte beschäftigt.
Von den über 90.000 Mitgliedern der DSAP sind 20.000 in die KZs gewandert und 6.000 nicht zurückgekehrt. Das heißt also, getötet wurden. Und die ins Exil kamen, das sind so etwa 10.000 gewesen, die haben die Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten gegründet und dadurch die DSAP am Leben gehalten. Nach 45 kamen sie dann vor allem nach Westdeutschland und integrierten sich erstmal in die SPD.
Denn man kannte sich. So waren Teile der SPD nach Hitlers Machtergreifung in die Tschechoslowakei geflüchtet. Bis 1938 blieben sie hierzulande im Exil. Zudem bestanden gemeinsame Fluchtziele während des Zweiten Weltkriegs. Dennoch wollten die sudetendeutschen Sozialdemokraten in der Bundesrepublik aber ihre Herkunft betonen.
Und das ist eigentlich der Grund gewesen, warum man dann einen Verein gegründet hat, die Seliger Gemeinde, im Juni 1951. Erstmal registriert und dann am 10. und 11. November 1951 dann eine konstituierende Sitzung im Postgewerkschaftsheim in Brandenburg, wovon es auch ein imposantes Foto gibt von diesen Menschen, die da zum Teil eben auch aus Schweden und ich glaube auch aus England waren da Leute zu dieser Gründung da.
Aber wie kam es eigentlich zur Namensgebung Ulrich Miksch?
Wir heißen nach Josef Seliger und der war der große Mann der böhmischen deutschen Sozialdemokratie sozusagen, der schon Anfang des 20. Jahrhunderts begriff, dass man also eine böhmische Landesorganisation gründen muss.
Es war die Landesorganisation innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie. Darauf konnte Seliger dann 1918 nach der Ausrufung der Tschechoslowakischen Republik aufbauen und rief ein Jahr später die DSAP ins Leben. Dabei wandte er sich dezidiert gegen die revolutionäre Richtung, die vor allem von den Kommunisten vertreten wurde.
Da hat er ganz klar Kante gezeigt und hat sozusagen an diesen demokratischen Traditionen festhalten wollen und hat in dem letzten Parteitag, den er da noch wesentlich gestaltet hat, noch 1920, also als er schon krank war in Karlsbad, hat er die Spaltung der Sozialdemokratie verhindert durch sein Auftreten.
In der DSAP wurde deswegen immer positiv an Seliger erinnert. Er starb bereits im Oktober 1920. 4 Jahre später wurde sein Grab auf dem alten Schönauer Friedhof in Bistschani bei Teplitz an den Parteivorstand übergeben.
Bei dieser Übergabe wurden einige Reden gehalten und da hat eben einer gesagt, ja, eigentlich sind wir hier die Funktionäre und wer alles hier in der Partei wichtig ist und der, wer ihn kannte und so weiter. Wir sind doch eigentlich alle eine Seliger Gemeinde. Und das muss wohl auch der Grund gewesen sein, warum 1951 man sich dann so genannt hat. Auch in der Erinnerung an Josef Seliger, der in der Nähe von Reichenberg geboren wurde, 1870, und eben früh mit nur 50 Jahren an einer Blutvergiftung starb.
In der Bundesrepublik Deutschland setzten sich die sudetendeutschen Sozialdemokraten laut Miksch auf produktive Weise mit ihrer neuen Heimat auseinander. Dazu gehörte auch, das Mitteilungsblatt der Seliger Gemeinde auf den Namen Brücke zu taufen. So heißt es auch heute noch. Dazu merkt Ulrich Miksch an.
Das erste Mitteilungsblatt, das noch unter der Ägide der SPD in Bayern erschienen ist, war also keine Brücke zwischen Deutschen und Tschechen, wie wir das heute auffassen und was auch sinnvoll ist, sondern es war damals eben eine Brücke zwischen Neubürgern und alten Bürgern, also denen vor Ort. Also es ging um die Integration und eine Verbindung herzustellen.
Auch der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger war bei der 75-Jahresfeier in Prag. Er ist Mitglied des Bundesvorstandes der Seliger Gemeinde und Vorsitzender des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums. Der Politiker merkte an, dass es längst nicht nur um eine Integration der sudetendeutschen Sozialdemokraten gegangen sei, sondern auch,
dass es ohne die sudetendeutschen Sozialdemokraten im Bayerischen quasi in der neuen Heimat viele Ortsvereine der bayerischen SPD gar nie gegeben hätte. Gerade in den ländlichen und südlichen Regionen Bayerns waren erstmals Sozialdemokraten in der großer Stärke vertreten, dass es dort eigene Organisationen der SPD geben konnte, dank der sudetendeutschen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten.
Und die Entwicklung sei weitergegangen, sagt Rita Hagel-Kehl. Sie ist Bezirksvorsitzende der SPD Niederbayern, ebenfalls ehemalige Bundestagsabgeordnete und heutiges Vorstandsmitglied der Seliger Gemeinde. Seit diesem Jahr unterrichtet sie wieder als Gymnasiallehrerin in Freyung.
Wir haben gerade in unserer Region auch viele, die dann Bürgermeister gestellt haben, Landräte. Also ich komme aus einem Landkreis, wo ein ehemaliger Sudetendeutscher, also eben bei uns lange Landrat war. Und dort eben auch soziale Politik als SPDler gemacht hat. Also das merken wir heute noch. Das Schulzentrum, in dem ich eben unterrichte, das ist gebaut worden unter ihm. Also Bildung voranbringen. Also der hat die Hallenbäder, damit Sport getrieben werden kann, initiiert. Dass wir Schwimmhallen hatten plötzlich, dass wir Turnhallen und so weiter hatten. Also alles die Dinge, die ja die Sozialdemokraten in Böhmen damals eben auch ganz hoch auf ihre Fahnen geschrieben haben. Also da merkt man immer noch die Prägung, die eben damals da mit rübergeschwappt ist aus Böhmen eben.
Denn die Sudetendeutschen seien aus einer wirtschaftlich starken Region Europas in ein eher rückständiges Gebiet gekommen, wie Jörg Nürnberger ergänzt.
Es war ja auch tatsächlich so, dass viele der sudetendeutschen Gebiete vor und bis zum Zweiten Weltkrieg zum Teil auch wesentlich weiterentwickelt waren als mancher Landstrich in Bayern. Ja. Also ohne jemanden da zu nahe treten zu wollen, aber im Bayerischen Wald, in Niederbayern, aber auch vielleicht im ländlichen Schwaben, war weder die sozialen noch die wirtschaftlichen Strukturen derart ausgeprägt wie in West- oder Nordböhmen mit der Industrialisierung, die dort vor Jahrzehnten, wenn nicht gar vor mehr als 100 Jahren bereits begonnen hatte und eben dieses auch Arbeitermilieu, dieses sozialdemokratische Milieu erst hervorgebracht hat.
Dass die Seliger Gemeinde die Tradition der SDAP aus der Tschechoslowakei fortsetzen wollte, zeigte sich auch personell. Ulrich Miksch.
Der letzte Vorsitzende der DSAP in der Tschechoslowakei ist im März 1938 gewählt worden, Wenzel Jaksch. Und der kam aus dem Exil zurück und wurde 1951 bei der Gründung der Seliger Gemeinde zum Vorsitzenden gewählt.
Und Jörg Nürnberger betont, dass die DSAP mehrfach an der tschechoslowakischen Regierung in der Zwischenkriegszeit beteiligt gewesen sei und diesen demokratischen Staat in der Mitte Europas ausdrücklich unterstützt habe.
Es waren eben nicht die Leute wie Henlein später, die versucht haben, diesen Staat zu zerstören, sondern die bis zum Ende loyal zu diesem Staat gestanden sind und dann eben unter der Hitler-Diktatur genauso gelitten haben, wie die Menschen in dem Rest des westlichen Landesteiles, der dann erst 39 eingegliedert worden ist.
Umso bitterer sei die Tatsache gewesen, dass auch sie zusammen mit der restlichen deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Krieg aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden, so Nürnberger.
Diesen Schmerz, der spielt natürlich bei diesen Fragen in den Anfangszeiten der Sudetendeutschen als selige Gemeinde in Deutschland eine ganz große Rolle. Und den zu überwinden und sich ja zu öffnen und diese Brückenbauerfunktion in dem Geiste der 70er, 80er und jetzt Nachwendezeit zu übernehmen, das war, glaube ich, eine ganz große Leistung dieser Leute, auf deren Schultern wir die Arbeit fortführen dürfen.
Jörg Nürnberger spielt dabei auf die Ostpolitik des ersten sozialdemokratischen Bundeskanzlers Willy Brandt an. Denn offiziell stellte sich die Seliger-Gemeinde laut Ulrich Miksch nicht gegen die Idee, im Ostblock einen Wandel durch Annäherung zu erreichen. Allerdings muss es seinen Ausführungen nach intern große Auseinandersetzungen um den Kurs Brandts gegeben haben. Und Miksch deutet zudem an, dass sich wohl die Positionen der Seliger-Gemeinde in den ersten beiden Jahrzehnten ihres Bestehens nicht so sehr von den politischen Forderungen der sudetendeutschen Landsmannschaft und weiterer vertriebenen Organisationen unterschieden. Dazu gehörten der Anspruch auf die Rückkehr in die frühere Heimat und die Rückgabe des Eigentums.
Man hat ja nicht nur eine politische Heimat verloren, sondern man hat ja auch Nachbarn verloren, soziale Zusammenhänge und so weiter. Und da war sicher immer dieses Momentum, dass man natürlich zurück will und dass es natürlich Unrecht war und so. Also das spielte sicher eine große Rolle.
Im Bundestag waren die sudetendeutschen Sozialdemokraten durch drei SPD-Abgeordnete vertreten. Wenzel Jaksch, der letzte DSAP-Vorsitzende, Richard Reitzner und Ernst Paul. Sie sind schon längst tot, wie mittlerweile praktisch alle früheren DSAP-Mitglieder in den Reihen der Seliger-Gemeinde. Wer sind also heute die Mitglieder? Rita Hagel-Kehl verweist darauf, dass einige aus Familien sudetendeutscher Sozialdemokraten stammen würden, aber längst nicht alle.
Es sind ganz viele auch dabei, die überhaupt nicht die Familiengeschichte mehr haben, sondern die sagen, dass man eben gute Beziehungen auch zu diesem Nachbarland pflegen muss. Das sind unsere direkten Nachbarn und gerade auch in der Sozialdemokratie sagt man ja auch, also wir wollen, dass mit unseren Nachbarn Frieden herrscht. Das ist ja immer diese internationale gewesen, die sozialistische, also dass man sich nicht bekämpft, sondern dass man zusammenhält.
Für Hagel-Kehl, die eine Uroma aus Böhmen hatte, war es den eigenen Worten nach wichtig, die deutsch-tschechischen Beziehungen weiterzuführen.
Wir sind ja friedliebende Menschen und wir wollen, dass eben dieser Nationalismus auch nicht hier siegt, sondern dass man gemeinsam diese Brücken auch wieder, wie wir ja in dem Begriff Brücke auch drinnen haben, dass eben diese Brücken gebaut werden, dass man hier eben auch zusammenhält und dass man eben diesen sozialdemokratischen Gedanken auch gemeinsam dann weiterträgt.
Und Jörg Nürnberger verweist darauf, dass es selbst in der Nachwendezeit in Bayern nicht so einfach gewesen sei mit der Öffnung gegenüber dem Nachbarn im Osten.
Es gab ja bayerische Staatsregierungen, das darf man auch nicht vergessen. Die haben den Beitritt der Tschechischen Republik zur EU verhindern wollen, auch mit Entscheidungen im Europaparlament. Es gab Widerstand der CSU-Staatsregierung gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit, für die wir uns immer eingesetzt haben. Und es gab Widerstand aus der CSU wegen angeblichen Sicherheitsbedenken gegen den Beitritt zum Schengen-Raum.
Da sei die SPD auch auf Bundesebene ein Gegengewicht gewesen, betont Nürnberger. Denn sie habe gesagt, dass man sich nicht über seine Nachbarn erhöhen dürfe, sondern zusammenarbeiten und ihre Empfindlichkeiten verstehen müsse.
Das gelingt in einer Organisation wie der Seliger Gemeinde, wo eben auch viele Menschen von der tschechischen Seite inzwischen Mitglied sind, durchaus hervorragend, weil da gleichgesinnte Menschen guten Willens miteinander an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und deswegen kann es die Seliger Gemeinde, glaube ich, auch in Zukunft weitergeben, weil das die Basis des Fundamentes, auf der wir aufbauen, egal ob du Deutscher bist, ob du Tscheche bist, ob du ehemaliger Nachgeborener von Sudetendeutschen bist oder eben nicht.
Tilianse war das mit einem Bericht über die Seliger Gemeinde, die es seit 75 Jahren gibt. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Im vergangenen Jahr ist die Geburtenrate in Tschechien auf ein historisches Tief gesunken. Manche Experten schlagen Alarm, dass sich das demografische Gefüge der Gesellschaft ungünstig verschiebe, der Staat darauf aber nicht vorbereitet sei. Warum entscheiden sich junge Menschen hierzulande, immer seltener Kinder zu bekommen? Und wie steht Tschechien dabei im internationalen Vergleich da? Die Antworten gibt das folgende Forum Gesellschaft von und mit Daniela Honigmann. Sie hören eine Wiederholung vom Februar dieses Jahres.
Es ist noch keine 20 Jahre her, da war Tschechien einer der demografischen Spitzenreiter in Europa. 2008 wurden hierzulande fast 120.000 Kinder geboren. Im vergangenen Jahr waren es den vorläufigen Schätzungen zufolge nur 77.000. Eva Waldorfowa vom Lehrstuhl für Demografie und Geodemografie an der Prager Karls-Universität kommentierte diesen Trend in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Im natürlichen Bevölkerungsaustausch sterben wir schon seit mehreren Jahren aus. Etwas ermutigend ist jedoch, dass die Mehrheit der Tschechen weiterhin Kinder haben will. Ein idealer Durchschnittswert ist für sie 2,1 Kinder pro Frau. Wenn es also gelingen würde, einfach nur umzusetzen, was sich die Menschen wünschen, dann wäre die Population gerettet. Die realen Familienplanungen liegen allerdings auf einem niedrigeren Niveau.
Der Unterschied zwischen Ideal und Wirklichkeit ist in Tschechien tatsächlich ziemlich groß. Denn zuletzt wurde im Jahr 2024 statistisch erhoben, dass hierzulande nur 1,37 Kinder pro Frau zur Welt kamen. Dabei gäbe es gar nicht so viele junge Menschen, die überhaupt keine Kinder wollten, merkt Waldorfowa an. Mit ihren Kollegen hat sie die Studie Současná Česká rodina, zu Deutsch die tschechische Familie von heute, erstellt und demnach wollen nur 6% der Frauen unter 30 Jahren ausdrücklich nicht schwanger werden. Trotzdem sinkt die Zahl der Geburten hierzulande dramatisch. Dies liege daran, so die Demografin, dass eine Familiengründung heutzutage lediglich als eine Wahloption angesehen werde.
Für die jungen Generationen ist die Elternschaft heute nicht mehr das Kriterium für ein erfülltes Leben. Das ist ein großer Unterschied zu den älteren Menschen. Ein Kind zu haben ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Und wenn es dazu nicht kommt, dann ist das für die jungen Leute kein Versagen. Sie können sich im Leben auch anders verwirklichen. Kinder sind keine Pflicht.
Die Geburtenrate lag in der Tschechischen Republik noch nie auf dem Ideal von mehr als 2 Kindern pro Frau. In den letzten 5 Jahren allerdings ist ein rapider Rückgang zu beobachten. Ausgehend vom Höchstwert 1,83 Kindern pro Frau, gemessen 2021, bis auf rund 1,3 heute. Ähnliche Trends sind weltweit in den entwickelten Ländern zu beobachten und das sogar schon wesentlich länger. Tschechien reihe sich erst jetzt in die Staaten mit rückläufigen Statistiken ein, betont Irina Kozorkova, die den Lehrstuhl leitet, an dem auch Waldorfowa tätig ist.
Die meisten westeuropäischen Staaten erlebten schon nach der Wirtschaftskrise 2012 einen Geburtenrückgang. Tschechien hob sich damals hervor, weil es von der Krise nicht so stark betroffen war und immer noch ein Konjunkturwachstum verzeichnen konnte. In der Zeit vor der Corona-Pandemie gab es hier, anders als in Westeuropa, noch gute Bedingungen für eine Familiengründung. Die politischen Maßnahmen führten zum Beispiel zu einer Flexibilisierung der Elternzeit. Es wurde also mehr Aufmerksamkeit auf ein gutes Zusammenspiel von Arbeit und Familie gelenkt. Der Umschwung bei den Geburtenzahlen kam bei uns erst mit großer Verspätung an und wurde durch einen echten Aufbrau hervorgerufen, nämlich durch die Corona-Pandemie. Und nicht nur dadurch. Wir waren Zeugen einer Mehrfachkrise, die sich in Tschechien am dramatischsten zeigte. sei es im Bereich Energiepreise, Inflation oder Sicherheit. Wir bewegen uns hierzulande also zwischen den Extremen.
Und das nur innerhalb von 5 Jahren. Plötzlich platziert sich Tschechien beim Tempo des Geburtenrückgangs weltweit an 5. und europaweit an 3. Stelle. Im Unterschied zu den Menschen, die um den kleinen Babyboom 2008 herum Eltern geworden sind, hätten die jungen Leute in Tschechien heute keine positive Zukunftsvision mehr, erläutert Kocurkova. Zu dieser allgemeinen Unsicherheit trügen vor allem der Klimawandel, aber etwa auch der Krieg in der Ukraine bei. Als Folge dessen würden viele potenzielle Eltern das Kinderkriegen aufschieben, sagt Eva Waldorfowa. Sie fügt hinzu, dass auch die Politik in Tschechien derzeit wenig für junge Familien tue.
Eine große Rolle spielen die wirtschaftlichen Unsicherheiten. Man kann zwar nicht alles darauf schieben, aber es ist wirklich sehr schwer für junge Menschen, sich abzusichern. Eine Wohnungskrise etwa gibt es irgendwie immer. Jetzt hat sie sich aber so verändert, dass in Tschechien kaum noch günstige Wohnungen für junge Familien vorhanden sind. Zugleich wird betont, man müsse seine eigene Immobilie haben. Da geraten die Dinge also aneinander. Wir wollen zum eigenen Wohneigentum und verstehen es als Voraussetzung dafür, um Kinder zu bekommen. Es gibt jedoch keine günstigen Wohnungen.
Die jungen Generationen in Tschechien würden unter einer hohen Erwartungshaltung aufwachsen, ergänzt Waldorfowa und bestätigt aus eigener Erfahrung, dass sie einen großen gesellschaftlichen Druck verspüre. Kinder sollten demnach erst geboren werden, wenn die künftigen Eltern fertig studiert und schon eine gewisse Karriere aufgebaut haben. Es werde suggeriert, so die Demografin, dass vorher nicht der richtige Zeitpunkt sei. Dies sieht auch Jiřina Kocurkova so.
Immer mehr junge Menschen richten sich danach aus, dass sie auf das Kinderkriegen perfekt vorbereitet sein müssen, also eine feste Wohnung und ein sicheres Einkommen brauchen. Das gesellschaftliche System zwingt sie dazu, denn es macht sie dafür verantwortlich, Kinder erst zu bekommen, wenn die Umstände stimmen. Ich weiß nicht, ob dies nicht gerade der Stein des Anstoßes ist, dass hierzulande extrem darauf geachtet wird, ausreichend gut vorbereitet zu sein, also ein Auto zu haben und eine Wohnung, psychisch bereit zu sein und auch den richtigen Partner zu haben. Das Kind ist dann das Sahnehäubchen auf der Torte.
Noch eine Generation zuvor sei die Geburt einfacher in das laufende Leben integriert worden, fügt die Uniprofessorin hinzu. Und auch Eva Waldorfowa spricht davon, dass Kinderkriegen früher viel intuitiver passiert sei. Beide Wissenschaftlerinnen nennen die sozialen Medien als starken neuen Faktor, der die heutigen Einstellungen junger Menschen in Tschechien beeinflusse. Waldorfowa schildert.
Man spricht etwa von dem Trend der intensiven Elternschaft. Er ist überall um uns herum zu beobachten und die sozialen Netzwerke verstärken dies noch. Was heißt es eigentlich, gute Eltern zu sein? Wie viel Zeit sollte man mit dem Kind verbringen? Man sollte alle möglichen Freizeitangebote bezahlen und ständig zur Verfügung stehen. Dies deckt sich dann aber nicht mit der Realität, in der ein Kind zu einem sehr teuren Projekt wird.
Junge Menschen in Tschechien fühlen sich in ihrem Wunsch, Kinder großzuziehen, von der Politik und nicht selten auch von der Gesellschaft alleingelassen, konstatieren die Demografinnen der Karls-Universität. Dabei liege ein Positivtrend bei der Fortpflanzung doch im öffentlichen Interesse, unterstreicht Jiřina Kocurkova.
Wir sollten uns darüber klar werden, dass eine rückläufige Geburtenrate, die hierzulande gerade dramatisch ist, das Problem der demografischen Alterung beschleunigt. Dieser Vorgang ist das Ergebnis von 2 Phänomenen. Einerseits der Verlängerung der durchschnittlichen Lebenserwartung, was positiv ist, und andererseits eben des Geburtenrückgangs. Wir sprechen dabei von einer Alterung vom unteren Ende der Pyramide her. Und wenn der Negativtrend sich noch beschleunigt, wird dies immer dringendere Bedürfnisse hervorrufen. Die Generationspyramide sieht bei uns schon gar nicht mehr wie eine Pyramide aus, sondern erweckt den Eindruck einer Urne.
Das ist durchaus bezeichnend. Laut den Prognosen wird Tschechien in den Jahren 2035 bis 2040 einen bisher nicht gekannten Zuwachs an Senioren im Alter von 80 Jahren plus erleben. Die zunehmenden Bedürfnisse, von denen Kocurkova spricht, beziehen sich vor allem auf die Gesundheits- und Pflegedienste. Es braucht mehr Krankenhausbetten, mobiles Pflegepersonal und vor allem mehr Geld, um dies alles zu finanzieren. Tschechien stehe bezüglich der Gesundheitspolitik und Vorsorge im europäischen Vergleich eher schlecht da, informiert Kocurkova. Ihr ist eine gewisse Frustration anzumerken.
Die demografische Wissenschaft arbeitet mit Zahlen, hat Instrumente, um vorauszusagen, was geschehen wird. Die Politiker hören allerdings oft nicht darauf und reflektieren dies nicht. Häufig wird uns vorgeworfen, dass wir sie nicht gewarnt hätten. Das haben wir aber. Es ist vielmehr so, dass die Politik sich auf kurzfristige Angelegenheiten konzentriert. Die demografischen Trends sind jedoch eine langfristige Angelegenheit. Niemand will sich aber zukünftigen Fragen mit einem langen Vorlauf widmen, denn damit sind keine schnellen Punkte für die politische Leistung zu gewinnen.
Der Journalist und Kommentator David Klimesch fasste dies alles in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks mit sehr deutlichen Worten zusammen.
Es ist ein doppelter Betrug oder man kann auch von zwei Lügen sprechen. Einmal sagt man den Menschen im aktiven Alter, dass sie noch nicht ausreichend vorbereitet seien und einem Kind noch nicht ausreichend Sicherheit geben könnten. Darum sollten sie es aufschieben. Dann kommen die Menschen aber ins Rentenalter und werden Opfer der zweiten Lüge, dass nämlich ab dem Alter von 65 Jahren nun die Ruhe einkehre. Die nächsten 20 oder mehr Jahre werde nun der Staat sponsern. Jetzt komme also die Erholung. Tatsächlich kann das so sein. Aber die Zahl der Senioren, die sich schon jetzt ohne Zuverdienst ihre 20 Jahre Ruhestand gönnen und für Wohnen sowie Verpflegung problemlos aufkommen können, ist gering.
Wie zum Beispiel in den skandinavischen Ländern auch, müssten sich in Tschechien die meisten Menschen im Rentenalter etwas hinzuverdienen, wenn sie ein glückliches Leben führen wollten, hebt Klimisch hervor. Letztlich könnte der allgemeine Geburtenrückgang immerhin in globaler Hinsicht als positiv bewertet werden, wird doch oft von Überbevölkerung gesprochen, weil die menschliche Population rasant zunimmt. Aber auch dazu positioniert sich Demografin Jezina Kocurkova skeptisch.
Mit Blick auf die weltweite Bevölkerungsentwicklung werden auch solche Fragen an uns gerichtet. Aber regional gesehen ist der Negativtrend eine Bedrohung. Sogar der Anteil der europäischen Bevölkerung geht zurück und liegt inzwischen bei 8-9% in der Welt. Dadurch werden wir immer abhängiger von Migration, etwa auf dem Arbeitsmarkt. Regional müssen demografische Probleme also anders betrachtet werden als global. Daniel Honigmann hat diese Ausgabe vom Forum Gesellschaft vorbereitet. Sie hörten eine Wiederholung vom Februar dieses Jahres. Und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneeberger. Sie hörten Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.